Wen heiße ich willkommen in meinem Leben? Wir sind ja schon mittendrin im Thema dieses Gottesdienstes. Wir haben ein Anspiel gesehen von zwei Leuten, die jemanden erwarten. Man wusste nicht genau wen, aber sie haben alles vorbereitet. Und wir haben eine Erzählung gehört von einer Frau, die vielleicht dabei war, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, im alten Israel. Und wer gestern war bei der Erlebnisausstellung, bei der Eröffnung war, hat schon den Markt gesehen, den orientalischen Markt und was gerochen von den verschiedenen Düften, die dort sind und ist vielleicht auch schon auf dem Esel geritten, hat gejubelt mit Palmzweigen. Wenn Jesus kommt, wohin will er eigentlich kommen? Er will genau dorthin kommen, wo das Leben spielt. Dort, wo die Musik spielt, wo richtig was los ist. Und Jesus will an jeden Ort kommen. Vielleicht denkst du noch, naja, alte Geschichte, Jesus wollte nach Jerusalem kommen. Aber Jerusalem, das ist gar nicht selbstverständlich, dass er dorthin kommen wollte. Denn Jerusalem liegt hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Auf der Karte seht ihr die großen Handelswege, die schon seit Jahrtausenden in Israel existieren. Und Jerusalem liegt nicht an diesen Handelswegen. Jerusalem liegt nicht zentral in jüdischen Bergland, unwegsam, in einer für die Landwirtschaft unbedeutsamen Region, wasserarm. Wenn man irgendwo hin will, leben will in Israel, wo vielleicht die Kornkammer ist oder die Weinkammer, dann zieht man nicht nach Jerusalem, dann zieht man in die Jezreel-Ebene, in den Norden oder an die Küste. Jerusalem ist von Natur aus kein besonderer Ort und war geostrategisch lange Zeit völlig unbedeutend. Und viele Menschen, die ich kennenlerne, die sagen von sich selbst, ich bin auch ganz normal. Ich bin nichts Besonderes. Warum sollte Jesus zu mir kommen wollen? Ich bin doch nur einer von Milliarden von Menschen. Nur wenige halten sich, zum Glück, von Natur aus für den Nabel der Welt. Heute steht in der Grabeskirche in Jerusalem ein Symbol, das nennen wir den Nabel der Welt. Wie kommt es dazu, dass Jerusalem, eine Kleinstadt zur Zeit Jesu, zum Nabel der Welt wird? Wohin will Jesus kommen? Er will an jeden Ort kommen und er will zu jedem kommen. Denke nicht, dass du zu unbedeutend bist, dass Jesus zu dir nicht kommen will. Dass er dich vielleicht gar nicht kennt. Denke nicht, dass du nicht zählst. Er will dorthin kommen, wo das Leben spielt. Er will ins Tor kommen. Wir haben zu Beginn unserer Erlebnisausstellung in den unteren Räumen ein echtes Tor bauen lassen, aus Holz. Ein Tor ist natürlich ursprünglich einfach erstmal eine Tür, ein Durchlass, eine Stadtöffnung, aber schon im antiken Israel und weit davor, schon vor 4000 und mehr Jahren in der späten Bronzezeit, wurde aus der Tür eine Toranlage, eine Befestigungsanlage. Und das Tor wurde zu einem Gebäude, sogar mit Kasemattenmauer. Das ist eine Mauer, in der man im Kriegsfall Steine hineinschütten kann, um die Mauer noch undurchdringlicher zu machen. Das Tor ist in der alten Zeit dann nicht nur eine Tür, es ist ein Gebäude und da spielt das Leben. Und ich glaube, jeder Mensch hat einen Bereich in seinem Leben, wo das Leben spielt, wo die Musik spielt und auch eine Tür. Du hast eine Tür zu deinem Leben und die kannst du von innen zumachen oder auch aufschließen. Und wenn du merkst, dass dich jemand angreifen will, dass er dich verletzen will, dann machst du normalerweise zu, wenn du das rechtzeitig merkst. Das konnte man bei diesen Toranlagen, die waren ja so gebaut, dass man Räume hatte, die konnte man als Lagerräume benutzen für Vieh und für alles Mögliche. Und im Kriegsfall hat man sie mit Steinen vollgeschüttet, sodass man wirklich nicht mehr hinein konnte. Aber normalerweise ist ja nicht Belagerungssituation und Kriegsfall. Dann ist Friede und so eine friedliche Toranlage wird dann zum Marktplatz. Deshalb haben wir nicht nur ein Tor, sondern einen ganzen Markt gebaut, wie heute in der Altstadt von Jerusalem. Und im Tor treffen sich dann die Bewohner und tauschen den neuesten Klatsch aus und den neuesten Nachbarschaftstratsch. Und im Tor macht man Geschäfte, im Tor treibt man Handel, im Tor werden Rechtsurteile gefällt, wie im Buch Ruth. Im Tor, da spielt das ganze Leben. Es gibt im alten Israel noch gar keine Institutionen und Gebäude, Gericht und Handel und Rathaus. Nein, es geschieht alles im Tor. Und deshalb ist das eigentlich wie mit unserem Leben. Da gibt es einen Bereich, wo das Leben spielt, wo die Musik spielt in deinem Leben. Wo wirklich was los ist. Wo dein Marktplatz ist. Wo du deine Urteile fällst. Wo du deine Geschäfte handelst. Wo du deinen Umgang mit Geld regelst. Wo du politisch diskutierst. Wo du dich streitest. Wo du dein Recht einforderst. Und dorthin will Jesus kommen. Nun, bevor ich jemanden erwarte und willkommen heiße, stelle ich mir die Frage, naja, wie kommt der denn? Wie wird er denn kommen? Welche Art und Weise begegnet mir der, der da kommt? Wie kommt der andere bei mir an? Und Jesus bereitet seinen Einzug ins Leben, er bereitet ihn vor. Hören wir mal, wie der Evangelist Matthäus davon erzählt, in Matthäus 21, die Verse 1 bis 8. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, da schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Fohlen bei dir, bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch dann jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie, aber er lässt sie auch bald wieder zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllt, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich drauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus und andere schnitten Zweigen von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Wie kommt Jesus? Auf einem Esel. Jesus kommt auf einem Esel. Dies ist eine ganz altägyptische Zeichnung eines Esels. Und wenn wir ein Wort hören, dann rührt das in der Regel Gefühle aus oder Bewertungen, die ein Wort mit sich bringt. Und das Wort Esel hört sich für uns nicht unbedingt positiv an. Wenn wir jetzt so beim Rausgehen sagen, na du Esel, ich glaube, das käme nicht so gut an. Denn ein Esel, der gilt bei uns als stur und störrisch. Ein Esel gilt als dumm. Ein Esel will keiner sein. Aber der Begriff Esel hat zur Zeit Jesu eine ganz andere Bedeutung. Im Alltag, der Esel war nützlich. Er war das ganz normale Reittier und Lasttier. Damit hat man sich fortbewegt und damit hat man Dinge hin und her transportiert. Der Esel, das war der Volkswagen des Orients. Das war der VW Polo der damaligen Zeit. Nichts Besonderes, ganz normal. Wir haben auch jetzt einen Esel in unserer Ausstellung und ich habe den mal entführt. Denn der ist so wunderschön, auf dem kann man auch reiten. Guckt euch mal diesen Esel an, Leute. Was haben wir für kreative Menschen? Einer hat ihn ausgesägt, eine andere Person hat ihn bemalt und dann haben wir hier noch Original-Eselhaare aus Israel eingepflegt. Und damit kann man jetzt unten durch Jerusalem reiten. Wunderbar. Ein Esel. Also der Esel ist kein Schimpfwort. Im Gegenteil, ein Gelehrter sagt, kein Jude im Land Israels ritt damals auf einem Pferd. Pferde galten für Luxus, für Stolz. Ich weiß nicht, wie das hier ist, wenn einer mit dem BMW vorfährt oder Mercedes, ob man dann denkt, nee, das geht gar nicht. VW okay, aber nee. Klar, in München ist das andersrum, aber Pferde standen also für Luxus, für Stolz. Der Esel, das war das Normale, das Bescheidene, das Alltägliche. Kein Schimpfwort. Das war der Golf. Das war der Golf ohne Cabrio-Dach. Das war auch kein Papamobil. Nein, Unsere alte Geschichte vom Einzug in Jerusalem verbirgt noch eine Besonderheit, wenn sie vom Esel erzählt. Wir haben es ja eben gehört, Jesus leiht sich den Esel. Er borgt sich den Esel. Er lässt seine Jünger um einen Esel bitten, eine Eselin, und er sagt seinen Jüngern schon, wenn dann einer sagt, hey, Moment mal, was wollt ihr denn mit dem Esel? Dann sagt ihm, der Herr, der Kyrios griechisch, der Herr braucht ihn, aber er wird dir zurückgebracht werden. Jesus, der König, der einziehen will, dem eigentlich alles gehört, bittet sogar um den Esel, um das Alltägliche, und er leiht es sich. Ich glaube, er tut es, weil er offensichtlich weiß, dass er nicht für mehrere Jahre einen Esel braucht, weil er noch so viel vorhat, sondern er weiß, das ist sein letzter Weg. Jesus weiß, dass Jerusalem die letzte Station seines Weges sein wird. Und was wir hier in der Erlebnisausstellung nachzeichnen, nachgehen, nachspüren können, sind die letzten Wege Jesu bis zum Tod. Das beginnt beim Einzug in Jerusalem. Jesus weiß, dass er in den Tod reiten wird und dass seine Mission ihm das Leben kostet, dass seine Liebe zu den Menschen ihn alles kosten wird. Er weiß, dass er nicht in einem Palast vorfährt. Er ahnt das voraus. Das Kreuz, das Grab, aus Liebe. Aus Liebe für jeden Menschen. Und durch diese kleine Eselgeschichte zeigt sich schon ganz fein, dass Jesus das voraussieht, was auf ihn zukommt. Dass es kein geschichtlicher Zufall ist und auch alles hätte anders kommen können. Jesus bereitet die Jünger sogar vor darauf. Und dann nimmt er sich nicht das, was er braucht, mit Gewalt, mit Zwang. Er leiht es sich. Ein demütigerer König, den gibt es wohl kaum. Wie kommt Jesus? Na, wenn ein König kommt, wie inszeniert man das? Oh, wir haben als Deutsche da ein schönes Anschauungsbeispiel. 1898, Jerusalem ist ein verschlafenes Städtchen mit 50.000 Einwohnern, ziemlich herabgekommen. Und der deutsche Kaiser Wilhelm II. Kündigt an, dass er nach Jerusalem kommen möchte. Und dann wird der Tempelberg renoviert, der Felsenturm wird noch neu sauber gemacht. Es wird Beleuchtung herbeigeschafft, die Trampelpfade werden gepflastert und damit der Kaiser in seiner Atmosphäre nicht gestört wird, werden alle Bettler, Wegelager und bellende Hunde in die umliegenden Dörfer verbannt. Und dann, 1898, kommt der deutsche Kaiser Wilhelm II. Natürlich hoch zu Ross. Man hat sogar einen Torbogen extra höher gesetzt, damit er überhaupt durchreiten kann. Und er kommt mit 6 Pferden und 36 weitere Pferde hat der osmanische Sultan extra in Berlin gekauft, damit sich die Kaiserin wie zu Hause fühlt. Und rechts neben dem Kaiser reitet der Reichskanzler Bernhard von Bülow. Das ist die Geschichte des Abendlandes. Und dann bringt er noch 500 Maultiere mit. Und Wilhelm II. Besteht darauf, dass er wie ein Kreuzritter zu Pferde in die heilige Stadt einzieht, unter flatternden weißenden Umhang, in schimmernder Rüstung, mit nicht weniger als 21 Kanonenschüssen wird er begrüßt, als Ehrengast. Und die Menschenmenge jubelt dem deutschen Kaiser zu. Und eine Armee von Journalisten und Fotografen hält den Besuch fest. Und die Kapelle der türkischen Armee stimmt die Nationalhymne ein. Und in einem Zeitungsbericht heißt es, bringt es zu einer enthusiastischen Aufführung. Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Türkische Sultan Erdogan würde Merkel nicht so begrüßen. Und der türkische Sultan verfügt auch nicht mehr über Jerusalem, was er gerne würde. Und was auch gerade jetzt wieder Thema ist. Denn wer in Syrien die Bomben schmeißt, die Russen, die Amerikaner und die Türken und die Deutschen und die Europäer, da geht es auch darum, wer hier das Sagen hat und sein Reich aufbauen will auf dieser Welt. Aber ich komme vom Thema ab. Wie reitet Jesus in Jerusalem ein? Nicht so. Auf einem Esel. Unscheinbar. Glaubt ihr, dass an dem Tag nur einer auf dem Esel geritten ist? Nein. Ohne Pomp. Friedlich. Nicht mit Gewalt. Jesus braucht keine Militärparade vor dem Weißen Haus, die 30 Millionen, Milliarden Dollar kosten soll. Nee, es sind Millionen, aber es reicht ja. Und Jesus braucht auch keine Luxuslimousine, um der Welt zu zeigen, wer kommt. Jesus kommt ganz schlicht. Und trotzdem bewegt das die Menschen. Die Stadt ist auf den Beinen. Und wir lesen in Matthäus 21 Folgendes. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Vers 9, die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen, Hosanna, dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte, wer ist das? Wer ist das? Und die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Wer ist das? Wer will zu dir kommen? Viele Menschen, die Jesus positiv erwarteten, waren tatsächlich überzeugt, das ist der König der neuen Welt. Das ist der König der neuen Welt. Jetzt bricht eine neue Zeit an, eine neue Ära. Bei Jesus stellen sich die Lebenswerte auf den Kopf, denn was uns groß erscheint, ist bei ihm ganz schlicht und klein. Was bei ihm groß ist, wirkt auf uns unscheinbar. Und viele hatten damals einen Ohrwurm im Herzen, ein prophetisches Lied. Das hat sie angespornt. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig. Und er reitet auf einer Eselin, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Tochter Zion, freue dich. Zion, das ist diese alte Bezeichnung für diesen alten Hügel der altvorderen Stadt. Der Ort der Hoffnung, der Ort des Neuanfangs, die Sehnsucht nach Frieden von Jerusalem ausgehend. Und die Stadt Jerusalem wird zur Tochter Zion. Und Gott im Himmel ist der König dieser Welt, der herabkommt und einzieht. Eigentlich thront Jesus, ja, Gott thront auf dem Zion. Aber wie ein anderer Prophet sieht, ist der Ort viel zu klein. Nur der Saum seines Gewandes füllt den Tempel. Kein Tempel könnte diesen Gott fassen. Und wenn Gott einen neuen König in seine Stadt sendet, welche Eigenschaften hat der? Ganz anders als die Erwartungen. Denn die Erwartungen waren, da ist endlich einer, der reinschlägt, der reinhaut, der mal wieder aufrüstet, der die Römer aus dem Land vertreibt, der endlich für klare Sachen sorgt. Amerika ist weit weg, aber wenn ein Schüler 19 Jahre Menschen umbringt mit einem Gewehr und dann der Präsident vorschlägt, man müsse die Lehrer bewaffnen, in was für einer Welt leben wir? Was ist das für ein König? Jesus kommt anders. Manche dachten, na, der sorgt endlich dafür, dass der amtierende Hohepriester aus dem Tempel vertrieben wird, dass endlich diese ganzen Rituale und das Geschwafel aufhört, die ganze Liturgie und dass der die Leitung des Tempels übernimmt oder dass vielleicht sogar die Religion abgeschafft wird. Und andere dachten ganz schlicht, was ist denn das für einer? Ich kenne doch seinen Vater und seine Mutter, das ist doch der Sohn eines Tischlers. Was soll das? Aus Nazareth in Galiläa, das ist auch noch ein unscheinbares Dorf. Das alte Prophetenwort aus dem kleinen Propheten Zacharja sagt, es werden Menschen einem Esel einreitenden König zujubeln. Und es fordert dazu auf, jubelt diesen König zu, jubelt diesen König der neuen Welt zu. Und euer Empfang soll laut sein und fröhlich und ihr sollt alles vor ihm ausbreiten. Und dann wunderten sich die Hörer des alten Wortes, er kommt dann nicht mit den Zeichen der Macht, nicht wie bei den Griechen oder Hellenisten üblich, sondern nicht wie bei den Römern üblich, mit großem Römerkult, prunkvollem Kaiserkult, nicht auf einem Kriegsross, nicht mit einem Heer, nicht durch Gewalt, nicht mit den Unterworfenen hinter ihm, so als Gefangenenanzug, nicht hoch zu Ross, nicht hochmütig, nein, demütig kommt er. Juble laut, Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und er hilft. Und er ist demütig, steht hier. Und er reitet auf einem Esel. Er kommt als ein Gerechter. Das ist einer, der die Gerechtigkeit mehrt. Das Zusammenleben der Menschen besser wird. Einer, der seine Amtsführung dafür benutzt, dass das Recht aller gefördert wird. Und besonders das Recht der Witwen und Waisen und Unterdrückten, der Fremden im Land, dafür hat Jesus sich eingesetzt, für ein gutes Miteinander in der Gesellschaft. Und er kommt als einer, der hilft. Und wer ganz tief graben will, könnte jetzt im hebräischen Text sehen, dass da sogar steht, einer, dem geholfen wird, Partizip. Das heißt, ihm wird geholfen, einer, dem geholfen werden muss. Und so endet nämlich das Leben Jesu. Er wird zu einem, dem geholfen werden muss, dem jemand Essig reichen muss, dem jemand helfen muss am Kreuz. Das ist der König der Christen. Das ist der König der neuen Welt. Das ist der König der neuen Zeit. Der Messias kommt als schwacher Mensch. Nicht mit Glanz und Gloria. Er kommt verletzlich. Er kommt als einer, der sich aufs Kreuz legen lässt. Er kommt friedfertig. Er kommt als Fürst des Friedens. Deswegen ist das auch seine Botschaft. Jesus möchte Frieden mit Gott bringen. Hast du Frieden mit Gott? Hast du Zufriedenheit in deiner Seele, trotz widriger Umstände? Wer den Garten Gethsemane besucht in unserer Erlebnisausstellung Raum 3, der erlebt keinen strahlenden Held. Der erlebt einen Jesus, der seine engsten Freunde, seine Jünger bittet, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Und die schnarchen, die schlafen ein. Und er ist allein, einsam. Und er bittet Gott, lass diesen Kelch, lass dieses Leid an mir vorübergehen. Aber wenn es dein Wille ist, dann bin ich bereit, es zu tragen. So kommt Jesus. Hast du Frieden mit Gott? Kannst du zufrieden leben mit Jesus in deiner Seele, der dich begleitet in den Höhen und der da ist in den Tiefen, wenn es kalt wird und dunkel? Wen heißt du willkommen in deinem Leben? Wir haben gestern einen Band durchschnitten und das ist ein Schnappschuss von Thomas Wietel. Kein perfektes Bild, aber wir haben diesen Erlebnisparcours aufgeschnitten. Wir haben als Gemeinde gesagt, ja, jetzt wollen wir unser Haus öffnen. 5 Wochen lang, jeden Vormittag und Nachmittag, wollen wir Menschen willkommen heißen. Und in der ersten Station werden dann Kleider zu Boden gelegt, Palmzweige genommen und dem Ankommenden wird gehuldigt und dann wird der rote Teppich ausgerollt. Der rote Teppich der damaligen Zeit eben, und das war schon damals üblich, mit Zweigen und Blumen. Und dann rufen die Leute, Hosianna, Hoshianna, hebräisch, das heißt Herr, hilf. Die kürzeste Antwort auf diese gute Nachricht, dass der Friedefürst kommt, ist dieses eine Wort, Hosianna. Herr, hilf. Hilf mir. Hilf dieser Welt. Hilf der Regierung. Hilf den Regierenden. Hilf mir, der ich mein Leben regieren muss. Und Jesus wird mit großen Erwartungen und großer Freude begrüßt. Er soll ja die Hilfe bringen, aber nicht mit Gewalt, nicht mit Zwang. Er bittet. Und unsere Reihe heißt, er lebt, weil Jesus schon gekommen ist, weil er ja schon in Jerusalem war, weil er ja schon der König der neuen Welt ist. Wir müssen ihn dazu nicht machen. Und wenn keiner hier im Raum sagen würde, dass Jesus der König der neuen Welt ist, er ist es trotzdem. Es entscheidet sich nicht daran. Er hat seine Regierung schon angetreten. Die Frage ist, wen heißt du willkommen in deinem Leben? Wo spielt dein Leben, dein Marktplatz? Und deswegen haben wir hier ein Stück roter Teppich ausgerollt. Hier liegt dieser rote Teppich. Ich habe euch ein Bild von einem roten Teppich mitgebracht, wo Leute sich vorbereiten darauf. Und das ist meine ganz persönliche Frage an dich heute. Wen heißt du willkommen in deinem Leben? Und bist du bereit, quasi dein Tor aufzumachen? Das, wo dein Leben spielt. Wenn Staatsgäste empfangen werden, ja, dann bereitet man sich darauf vor. Übrigens nur höchste Staatsgäste bekommen diese Ehre. Und dann hat Hollywood das kopiert, dass jetzt immer überall rote Teppiche ausgerollt werden. Aber eigentlich gibt es dafür ein Protokoll. Und wir als Gemeinde haben unser Protokoll auch geändert. Wir laden schon immer zu Veranstaltungen ein, heute, ne, von 10 bis 12 oder zu anderen Zeiten, ständig. Aber wenn wir jetzt 5 Wochen lang jeden Vormittag und jeden Nachmittag den Teppich ausrollen, dann ist das eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, jeder kann kommen. Schulklassen können kommen, Konfirmandengruppen, Seniorengruppen, die sich schon angemeldet haben. Wir rollen den Teppich aus und sagen, sei willkommen. Sei willkommen. Und über 70 Erzähler, Menschen am Empfang im Café werden jetzt zu Gastgebern und sagen, sei willkommen. Und wisst ihr, warum wir das tun? Meine Überzeugung ist, wir tun es, weil Jesus Folgendes gesagt hat. Es war seine erste Predigt. Er hat Folgendes vorgelesen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Freudengewand, Jubel statt Verzweiflung. Und jetzt kippt das Bild vom roten Teppich. Denn es sind nicht wir, die irgendeinen Teppich ausrollen, sondern Jesus rollt dir den Teppich aus. Er ist derjenige, der hier durchs Grab auferstanden ist. Und dann steht Jesus jetzt hier und heißt dich willkommen und sagt, das habe ich alles getan, damit du kommst. Und ich erwarte dich hier vorne, weil ich möchte, dass du willkommen bist in meinem Leben, im Leben Gottes, im Leben der neuen Welt, im Leben des Königs der neuen Welt, im neuen Königreich, das jetzt angefangen hat und das ewig dauert. Ich roll dir den Teppich aus, das sagt Jesus. Und in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst kam mir dieses Bild vom roten Teppich und ich möchte dich ganz bewusst heute einladen, symbolisch ein Stückchen auf so einem roten Teppich zu gehen. Und damit diese Frage zu beantworten, wen heiße ich willkommen in meinem Leben? Und damit zu sagen, ich möchte Jesus in meinem Leben willkommen heißen. Und vielleicht hast du diesen Mut noch nicht gehabt in deinem Leben. Du hast vieles schon von Jesus gehört. Du hast nicht diesen Mut gehabt zu sagen, ich möchte Jesus einladen in meinem Leben. Ich möchte jetzt sagen, ich komme zu Jesus. Und ich werde alles Hindernisse hier wegräumen. Der Esel, der ist jetzt nicht mehr wichtig. Und dieses Stehpult, das ist auch nicht wichtig. Weil es ist Jesus, der einlädt. Und viele von uns, die hier sitzen, die leben schon lange mit Jesus. Aber manchmal geht diese Begeisterung davon, die Begeisterung, die wir da im Anspiel gesehen haben, dass wirklich Jesus mich besucht und dass er mich willkommen heißt, verloren. Und vielleicht wünschst du dir das, dass du neu ja auch ausdrückst, dass du Jesus willkommen heißt in deinem Leben, dass er der König ist, dass du dich nach seinen Werten orientieren willst, nach seiner Liebe ausstrecken willst, nach seiner Gerechtigkeit und dass du dich von ihm in den Arm nehmen lassen willst. Und deshalb, wenn wir jetzt gleich Willkommenslieder singen mit der Lobpreisband, mit Michael Lenzen und den jungen Leuten, kommt schon mal nach vorne. Dann wollen wir diese Lieder singen als Willkommenslieder für Jesus. Und in dieser Zeit wollen wir das anbieten, dass du hier nach vorne kommst und ja, zu Jesus kommst. Und Elfriede weiß nichts davon. Ich dachte sogar, also wenn ich jetzt kommen würde, dann würde ich hier nicht so gern alleine nur stehen. Dann wäre mir am liebsten, wenn mich dann einer umarmt. Deshalb, heute stelle ich mich zur Verfügung und ich bitte Elfriede das auch, damit das gendergerecht ist. Wenn jemand das möchte, wenn du das nicht möchtest, auch in Ordnung. Aber ich hänge mir heute ein Schild um, kostenlose Umarmung. Aber im Namen Jesu. Und wenn du das nicht möchtest, machst du einfach nur so und dann ist auch gut. Weil es geht ja nicht darum, dass du dich von mir umarmen lässt. Aber manchmal, ich brauche das manchmal, dass ich das spüren kann. Dass ich jetzt nicht nur im Geiste willkommen geheißen werde. Deshalb eine letzte Sache. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, wann habe ich das eigentlich am tiefsten in meinem Leben erlebt, dass ich willkommen war. Das war, als ich einsam war. Ich war ganz jung, war noch 18 Jahre alt, war in Brasilien für 6 Monate und damals gab es noch nicht E-Mail, kann man sich gar nicht vorstellen. Und eine Minute telefonieren kostete $5. Und dann war ich an meinem Geburtstag in Brasilien, herrlich, 30 Grad, aber ich war alleine, ich fühlte mich allein. Ich war mit einem Team dort, aber meine damalige Freundin, meine jetzige Frau war weit weg. Da haben wir telefoniert, 5 Minuten, $25. Und mein Team sagte, oh, wir haben noch was vor. Und dann war auch noch mein Team weg. Und dann saß ich da. Auf einmal kamen 2 wieder und sagten, du, wir haben da noch so jemand, der will ein missionarisches Gespräch führen. Und dann dachte ich, okay, für den Herrn, aber irgendwie. Und dann war es schon dunkel. Dann kamen wir zu einem Haus mit einer Garage. Ja, da wohnt er. Warte mal hier einen Moment. Dann ging das Garagentor auf. Da hatten die eine Willkommensparty, eine Überraschungsparty für mich organisiert. Auf einmal waren da 30 Jugendliche und eine Torte. Wo ist die Torte eigentlich? Na gut. Das war sozusagen mein Einzug in Jerusalem. Ganz überraschend zu merken, ich bin willkommen. Und zwar im Namen Jesu Christi. Denn das haben sie getan, weil sie das gespürt haben und als Christen getan haben. Deshalb lass dich heute einladen auf diesen Teppich. Lass dich auch zum ersten Mal einladen. Und gerade die, die noch nicht getauft sind. Wir werden im April Taufseminar haben und wir werden im Sommer taufen. Und es ist heute dran, dass du dich taufen lässt. Wieso wartest du noch? Was soll noch alles passieren? Jesus ist da. Und Elfriede und ich bieten uns an. Und wer nicht möchte, ist auch gut. Lass uns singen und beten. Amen.